schöne. Kunya vihari. Deya Radha Madhava Kunya Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadadi Gopi Jana Vallabha Giri Varadadi Yasoda nanana vraja jana randana Yasoda nanana vraja jana randana Tamuna Tiravana Gadhi Tamuna Tiravana Gadhi Deya Radha Madhava Kunya Vihari Deya Radha Madhava Kunya Vihari Pirana Vallabha Giri Varadadi Pirana Vallabha Giri Varadadi Yasoda nandana vraja jana randana Yasoda nandana vraja jana randana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Oh. Prabhuparajaya, Prabhuparajaya, Prabhupada Chila, Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Chila, Prabhupada. Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupat Paramahang Sabharavara Jagacharya Astata Satasi. Allen in Stücke. Die Kette der fruchtbringenden Handlung des Karma hat ein Ende, wenn man das Selbst als Meister erkennt. Erläuterung. Verwirklichtes Wissen über die Persönlichkeit Gottes zu erlangen, bedeutet, dass man gleichzeitig auch sein eigenes Selbst sieht. Was die Identität der Lebewesen als spirituelles Selbst betrifft, so gibt es eine Menge Spekulation und Zweifel. Der Materialist glaubt nicht an die Existenz des spirituellen Selbst und die empirischen Philosophen halten die Unpersönlichkeit des spirituellen Ganzen ohne jede Individualität des Lebewesens für wahr. Aber die Transzendentalisten bestätigen, dass die Seele und die Überseele zwei verschiedene Identitäten sind, qualitativ gleich, aber quantitativ verschieden. Es gibt viele andere Theorien, doch all diese Spekulationen klären sich auf, sobald Sri Krishna durch den Vorgang des Bhakti-Yoga wahrhaftig erkannt wird. Sri Krishna ist wie die Sonne und die materialistischen Spekulationen über die absolute Wahrheit sind wie die tiefste Mitternacht. Sobald die Sonne Krishnas im Herzen aufgeht, klärt sich die Dunkelheit materieller Spekulation über die absolute Wahrheit und die Lebewesen sofortamente auf. Ach, sorry, ich komme gerade aus Italien, also sofort heißt es nur. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht standhalten und die relativen Wahrheiten, die in der tiefen Dunkelheit der Unwissenheit verborgen waren, werden durch die Barmherzigkeit Krishnas, der als Überseele im Herzen eines jeden weilt, deutlich erkennbar. In der Bhagavad Gita 10.11 sagt der Herr, dass er, um seinen rein Geweihten eine ganz besondere Gunst zu erweisen, persönlich die tiefe Dunkelheit der Zweifel aufhält, indem er das Licht rein Wissens im Herzen des Gottgeweihten leuchten lässt. Weil der höchste Herr für die Erleuchtung seiner Geweihten sorgt, kann gewiss kein Gottgeweihter, der mit transzendentaler Liebe in seinem Dienst beschäftigt ist, in Dunkelheit bleiben. Er kann die absoluten und die relativen Wahrheiten aufs Genaueste erkennen. Ein Gottgeweihter kann nicht in Dunkelheit bleiben, und weil der Gottgeweihte von der Persönlichkeit Gottes erleuchtet wird, ist sein Wissen mit Sicherheit vollkommen. Dies trifft nicht auf diejenigen zu, die mit Hilfe ihres eigenen begrenzten Begriffsvermögens über die absolute Wahrheit spekulieren. Perfektes Wissen wird Padampada genannt oder deduktives Wissen, das von der Autorität zu dem demütig hörenden Empfänger, der sich durch Dienst und Hingabe qualifiziert hat, herabkommt. Man kann nicht die Autorität des Höchsten herausfordern und ihn zur gleichen Zeit erkennen wollen. Er behält sich das Recht vor, sich einem solch herausfordernden Geist nicht zu offenbaren, der nur ein unbedeutender Funke des Ganzen ist und sich dazu noch unter der Herrschaft der illusorischen Energie befindet. Die Gottgeweihten sind hingegeben und deshalb wird das transzendentale Wissen von der Persönlichkeit Gottes an Brahma weitergegeben und von Brahma an seine Söhne und Schüler in der Traditionsfolge. Dieser Vorgang wird von der Überseele im Innern solcher Gottgeweihten unterstützt. Das ist der vollkommene Weg, transzendentales Wissen zu erlangen. Also durch Offenbarung im Herzen heraus, innerhalb der Traditionsfolge, der Schülermeisterfolge. Diese Erleuchtung befähigt den Gottgeweihten in vollkommener Weise, Spirituelles von Materiellem zu unterscheiden, weil der Herr den Knoten von spiritueller Natur und Materie gelöst hat. Dieser Knoten wird ja Ahankara genannt und erzwingt ein Lebewesen, sich irrtümlicherweise mit der Materie zu identifizieren. Sobald dieser Knoten gelöst ist, dieser Knoten im Herzen bringt uns dazu, dass wir die Seele uns mit dem materiellen, der stofflichen Leibeshülle identifizieren. Sobald dieser Knoten gelöst ist, klären sich augenblicklich alle Wolken des Zweifels auf. Man erkennt seinen Meister und beschäftigt sich völlig im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn, wodurch man der Kette fruchtbringender Handlung ein Ende bereitet. Im materiellen Dasein schafft sich ein Lebewesen seine eigene Kette des Karmas und genießt die guten und schlechten Auswirkungen seiner Handlungen, Leben für Leben. Aber sobald man sich im liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt, wird man von der Kette des Karma frei. Alle im hingebungsvollen Dienst ausgeführten Handlungen erzeugen dann keine Reaktion mehr. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nivasesa Sunyavari Vashtajane Jaya Sri Krishna Jaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, In diesem Text wird von einer sehr schwer zu zertrennenden eisernen Kette gesprochen, die das Lebewesen festhält. Ihr habt bestimmt Bilder gesehen von der altertümlichen Art und Weise, Gefangene festzuhalten. Man hat meistens um ihr Fußgelenk, ihre Fessel, so einen eisernen Ring gelegt, der mit einer Kette an einer Eisenkugel oder vielleicht auch an einer Säule befestigt war, sodass der, Gefangene nicht entkommen konnte. Obwohl unsere Kette nicht sichtbar ist, die Eisenkette, die jeden einzelnen von uns festhält, ist sie nichtsdestotrotz da. Ich möchte euch gerne von einer unsichtbaren Kette erzählen, die in der Psychologie bekannt ist. Wisst ihr, wie man Elefanten bändigt? Man tut den jungen Elefanten eine schwere Eisenkette, so wie ich sie eben beschrieben habe, um den Fuß legen und auf diese Weise gewöhnt sich der Elefant an die Gefangenschaft. Dann, wenn er groß und machtvoll ist, sagen wir mal die Schulterhöhe dieses Raumes erreicht hat, kann man die eiserne Kette entfernen und ihn mit einem kleinen Bindfädchen festbinden. Die eiserne Kette ist jetzt nämlich nicht mehr außerhalb von ihm, sondern in seinen Geist transplantiert worden. Und ein machtvoller Elefant, der einfach nur mal husten müsste, um das Bindfädchen zu zerreißen, bleibt ein Gefangener. In einem indischen Zoo ist unlängst ein Feuer ausgebrannt. Glücklicherweise konnten sich die Leoparden, die Tiger, die Zebras und Pferde und alle möglichen Tiere in Sicherheit bewegen. Nur 12 Elefanten sind kläglich verbrannt. Sie waren mit einem kleinen Bindfädchen an so ein Plastikdingelchen gebunden. Die Kette jedoch, die sie hielt, war viel stärker. Sie war die Kette im Geist. Wir alle haben solche Ketten im Geist, die uns sagen, unmöglich, das schaffst du nie, gib dich nie hin, also wenn ich du wäre und so weiter. Nicht? Wir haben solche Ketten, ganz schön starke Ketten. Noch stärker als diese psychologischen Ketten, die in unserem Geist sind, sind die Ketten unseres Karmas, die uns immer wieder in unser Geschick festhalten und Gefangene des Karma-Käfigs machen, in dem wir sind. Und in diesem Text nun wird gesagt, dass es möglich ist, diese Kette des Karmas zu zerreißen, wenn man durch den Vorgang der Bhakti, des Bhakti-Yogas verstanden hat, dass man eine Seele ist und ein ewiges Teil Krishnas. Ich weiß einmal in meinem eigenen Leben, dass theoretisch für einen kleinen Augenblick in meinem Leben so ein Lichtblick da war. Ich war gerade auf einem Operationstisch und wurde seziert und hatte dann ein außerkörperliches Erlebnis. Ich war laienhaft anästhesiert worden und bin dann aus dem Körper getreten, als der Schmerz so stark wurde, dass ich seiner nicht mehr habhaft werden konnte und konnte für einen ganz kleinen Augenblick mich als spirituelle Seele getrennt vom Körper wahrnehmen und habe in diesem Augenblick durch Krishnas unendliche Barmherzigkeit Krishna ein wunderschönes Lächeln für einen Augenblick wahrnehmen dürfen, ganz kurz noch. Und seit der Zeit weiß ich theoretisch, bin ich der Körper. Das ist nicht so wichtig, was auf der körperlichen Ebene geschieht. Ich muss hier wahrscheinlich noch mein Karma absitzen und ein bisschen Glück und Leid erfahren in der materiellen Welt, aber das bin ich nicht. Das ist etwas, was nur mein angenommenes Selbst, mein falsches Selbst betrifft, aber nicht meine ewige Identität. Ich weiß nicht, ob diese Erfahrung, ich will nicht behaupten, hier in diesem Rahmen, das sei eine ganz und gar spirituelle Erfahrung. Wenn ich Krishna wirklich gesehen hätte, würde ich nicht mehr die gleichen Fehler machen, die ich noch mache. Es war eher ein barmherziger Einblick in eine kommende spirituelle Verwirklichung. Aber auch dieser kurze Einblick war sehr süß und man merkt dann einfach, wie sehr war ich in Illusion, mich mit dem Körper zu identifizieren und mit ein Bürger dieser Welt zu sein. Das ist eine ganz fatale Schlussfolgerung, die falsch gezogen ist. So, gut, ich möchte heute meine Vorlesungsreihe vorbereiten und deswegen ein bisschen schnell vorangehen. In der letzten Zeit habe ich Transformationsseminare angeboten, noch nicht in Deutschland, weil ich es noch vorbereite, soll ein Buch dazu geben und ich möchte erst hier in Deutschland im Rahmen einer großen noch sich entwickelnden Prediger-Bemühung auf die deutschen Devotees zutreten. Ein bisschen professioneller als zuvor und ein bisschen, professionell ist nicht das Wort, strukturierter ist das Wort, ein bisschen strukturierter als davor. In diesen Transformationsseminaren geht es mir um einen ganz wichtigen Punkt, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und ich denke, dass wir bisher in unserer Bewegung sehr viel Wert auf den Begriff des Transzendierens gelegt haben. Transzendieren bedeutet, dass ich mich einfach auf einer anderen Ebene beschäftige und dadurch der anderen Ebene entgehe. Also ganz einfach, um es ganz einfach zu sagen, ein gewöhnlicher Materialist macht mit den Tätigkeiten des Bhakti-Yogas Anfang und auf der Bhakti-Yoga-Ebene, der spirituellen Ebene, tätig werden. Doch ist es so, dass seine materialistischen Neigungen irgendwann wieder ihn einholen und dann wird aus diesem großen Transzendentalisten ein gewöhnlicher sinnbefriedigender Mensch wieder. Es geht darum, die Neigung nicht einfach zu transzendieren, das heißt, sich über sie hinwegzustellen und zu tun, als wären sie gar nicht da, sondern es geht bei der Kunst der Transformation vielmehr darum, diese Neigung zu nehmen und eben zu transformieren. Um ein praktisches Beispiel zu geben, was manch einem hier in diesem Raum auf der Stirn geschrieben ist, Lust. Lust ist eine sehr starke Motivation im materiellen Dasein, die uns immer wieder treibt zu materieller Sinnbefriedigung. Auf oft pathetische Art und Weise machen wir das. So, wenn wir einfach so tun, als gäbe es das nicht und sage, ab morgen bin ich Brahmachari und handle auf der Brahmachari-Ebene oder der Brahmacharini-Ebene, wird das meistens nicht gelingen. Wir werden plötzlich eingeholt von unserer Lust und das kommt dann auf denkbar unglückliche Art und Weise zum Ausdruck und manifestiert sich. Es ist besser, die Lust in Liebe zu transformieren, sodass wir wirklich liebesfähig werden und die Ekstase der wirklichen Liebe auf einer höheren Ebene wertschätzen. In meiner Vergangenheit als kleines Kind habe ich meine Mutter immer genervt, indem ich immer das HB-Männchen sehen wollte. Das HB-Männchen ist so ein deutscher Cartoon, gibt es vielleicht jetzt auch noch, ich weiß nicht. Da war immer jemand gezeigt, der also in unglaublich ungünstige Lebenssituationen kam, sich wahnsinnig aufregte und dann eben, so war die Reklame, dann rauchte er eine HB und dann war alles okay. Und ich kann mich daran erinnern, an einem Abend habe ich wieder gesagt, Mutti, ich will HB-Männchen sehen. Sei doch zufrieden mit dem Sandmännchen. Was bist du für ein missratener Knabe? Nein, HB, aber HB ist Werbung und es hat was mit Zigaretten zu tun. Das ist nichts für dich. Nein, das Sandmännchen ist so langweilig. Dann hat sie das HB-Männchen wieder angestellt zur Werbungszeit. Vor der Tagesschau gab es das immer noch, weiß ich immer noch. Und da war eben diese eine Szene gesehen, die mich in meinem spirituellen Leben lange begleitet hat. Das HB-Männchen hatte also einen Hosenträger an, ging so spazieren und verhakte sich mit dem Hosenträger in einer Türklinke, ging aber weiter. Es ging noch weiter. Und dann ist plötzlich, hat sich der Hosenträger gelöst und ist ihm wie eine Kugel zwischen die dritte und vierte Rippe geknallt. Bang! Und hat ihn umgeworfen. Und dann ging er also gleich wieder in die Luft. Und wer wird denn gleich in die Luft gehen? Nimm lieber eine HB, war denn das Motto der Sache. Aber ich fand das sehr, sehr treffend in meinem spirituellen Leben. Wir können so tun, als wäre eine bestimmte Anhaftung nicht da. Ein bestimmtes Verhaktsein in die materielle Natur. Und uns einfach weiter bewegen und ganz großartig aussehen in Sari und Dhoti gekleidet mit tollem Vaishnav-Tilak auf der Stirn. Und plötzlich holt uns dieses nicht transformierte, dieses einfach, sagen wir mal, über das wir geflissentlich hinweggesehen haben, ein und haut uns so gemein in die Rippen, dass wir also wirklich sehr doof dastehen. Also von allen Transzendentalisten verlassen sind wir auf der Durchstrecke des materiellen Daseins angekommen. Also das sieht man sehr oft im spirituellen Leben, dass sich Devotees einige Zeit voranbewegen und dann plötzlich haut ihnen ihre Vergangenheit so unangenehm und überraschend in die dritte und vierte Rippe hinein, dass sie ganz ungewöhnlich dastehen. Oder was noch schlimmer ist, so hätte man das auch machen können, das HB-Männchen geht weiter oder der Devotee macht sogenannten Fortschritt, bleibt aber noch hängen und plötzlich zieht ihn das wieder zurück. Also statt dass der Hosenträger zu ihm kommt, kommt er zur Tür zurück und stößt sich den Kopf an der Tür und bleibt im alten Leben verhaftet. Es ist wichtig, dass wir diese materiellen Neigungen, die wir in uns haben, dass wir mit denen etwas machen. Nicht, dass wir sie einfach übersehen. Lust kann in Liebe verwandelt werden. Lust ist nichts anderes als der missglückte Versuch, Liebe auszudrücken. Liebe zu Krishna. Und wenn wir es lernen, Liebe zu Krishna zu entwickeln, dann brauchen wir uns nicht mehr Gedanken zu machen um materielle Gelüste, weil diese Gelüste eben zurückverwandelt sind in einer inneren Transformation zu ihrem Ursprung, ihrem ursprünglichen Wesensgehalt. Was müssen wir transformieren? Es ist das Herz, was wir transformieren müssen. In den Yoga-Schriften wird gesagt, das Herz ist der Ort, wo Wünsche entstehen und ist auch der Ort, wo die Wünsche vergehen. Das heißt nicht, dass die Wünsche aufhören, aber die materiellen Wünsche, die aus dem Herz hervorgegangen sind, kommen zu ihrem spirituellen Ursprung, ihrem spirituellen Urform zurück. Wir haben auch in unseren Vorlesungen in der letzten Zeit nach Amerika sehr viel Wert darauf gelegt, zu sagen, dass in diesem unserem Herz ein anatomisches Problem ist. Es besteht ein gottförmiges Vakuum im Herzen. Dieses Vakuum oder dieser Leerraum kann nur ausgefüllt werden mit Krishna. Wenn wir nicht Krishna in unser Herz hineintun, wird weiterhin dieses Vakuum in unserem Herzen regieren. Und da Krishna unbegrenzt ist, werden wir in dem Versuch, dieses Vakuum auszufüllen, unbegrenzt ausbeuterisch werden. Dieses Ich, mir, meine Interessen und so weiter werden so verstärkt in unserem Leben auftreten, dass wir uns nicht, dass wir niemals erwachsen werden im spirituellen Leben. Es gibt da ein gottförmiges Vakuum in unserem Herzen, das unbegrenzt ist. Wenn wir gehen aus Unwissenheit in die Welt hinaus, um zu versuchen, dieses Vakuum zu erfüllen und werden in unbegrenztem Maße ausbeuterisch. In Dole, unserem Ferienlager, ihr merkt, ich fasse ein bisschen eine Zeit spirituell zusammen. In dem Ferienlager hatten wir ein großes Herz aufgebaut, wirklich von hier bis zur Decke. Das Herz ist jetzt irgendwo an einem noch nicht offenbarten Ort und hatten dann ein großes Vakuum reingesägt von Radha und Krishna. Und dieses Vakuum hat sich gefüllt. Es hat sich mehr und mehr gefüllt, wie so ein schwarzes Loch, was mehr und mehr Materie ansaugt, hatte das Herz mehr und mehr materielle Wünsche entwickelt und dabei im Herzen dunkle Wolken gebildet. Eine Wolke hieß Pratishta, die Sucht nach Anerkennung. Eine andere hieß Nidhidacha, Tätigkeiten, die nicht angemessen sind für die spirituelle Entwicklung. Noch eine andere Wolke hieß Jivahingsa, Neid auf andere. Solange der Sucht materieller Wünsche in unserem Herzen besteht, weil wir versuchen, das Gottvakuum auszufüllen, werden wir Wolken entwickeln. Laba zum Beispiel, der Sinn nach dem eigenen Profit in den Tätigkeiten. Haben wir das mehr und mehr gezeigt, wie das Herz mehr und mehr von diesen dunklen Anattas geprägt wurde und so weiter. Wie können wir dieses gottförmige Vakuum nicht mit Materie ausfüllen, mit schlechten Angewohnheiten, die entstehen, wenn wir unseren materiellen Wünschen nachgehen, sondern mit Krishna? Das ist möglich, indem wir uns damit beschäftigen, dass in unserem Herz eine wichtige Funktion drin ist. Da kommen wir jetzt zum spirituellen Thema. In deinem Herzen ist ein Fernseher. Es ist nicht so, dass du dir erst einen Fernseher kaufen musst, Syamachandra. Das Fernsehen ist bereits da. In deinem Herzen ist ein Fernseher, mit dem du Krishna wahrnehmen kannst. Hare Krishna. Vorausgesetzt, du reparierst die Maschine. Jetzt müssen wir ein bisschen Deutsch sprechen hier. Wir können in dem materiellen Leben unsere Fähigkeit, Krishna wahrzunehmen und unser Herz hineinzunehmen, durch sogenannte Udipanas entwickeln. Udipanas, das ist für viele ein neuer Begriff, sind stimulierende Dinge, anregende Dinge, die unseren Geist dazu bringen, uns auf Krishna zu fixieren. Ich möchte euch ein paar materielle Udipanas nennen. Für einen lustvollen Menschen ist jede Frau ein stimulierendes Mittel, wo er sofort tolle Fantasien entwickelt. Für einen Bergsteiger, der braucht nur ein Bild von den Alpen zu sehen und dann ist er schon am Klettern und am wie eine Gams sieht er das alles vor sich, steile Wände, wo er sich hineinarbeitet, Kamine, wo er sich so hochrappt, die vielleicht auch schon mal gemacht und so. Ein Seebegeisterter wie unser eins braucht nur ein gutes Bild von der Ostsee mit einem weißen angedeuteten Segel in der, im Hintergrund. Dann denkt er schon an Segeln und so weiter. Nicht? Ein Briefmarkensammler braucht nur die alte, wie hieß der Präsident, Lübcke Briefmarke zu sehen und ist bereits begeistert. Ein Musiker braucht nur die ersten Takte zu hören. Di, 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 di. Und plötzlich hört er eine ganze Symphonie in sich wieder. Sie erscheint in seinem Herzen. Viele kennen das von uns in unserer Generation. Ich weiß nicht, ob ihr auch so groß geworden sind. Meine Generation, Shrishti Katas auch, wir sind mit Musik groß geworden. Und heute kann es noch kommen. Da braucht nur jemand zu sagen, was war so ein Lied, was unsere Generation bestimmte? Marmor, Stein und Eisen bricht. Sofort weiß man das ganze Lied, nicht? Oder wenn einer anfängt, mein Blut, dann höre ich sofort, mein Blut ist Lava und kein Himbeersaft. Das waren jetzt die deutschen Schlager. Man hört etwas. Oder ich brauche ein paar Takte zu hören. Ich habe die ganze Zauberflöte plötzlich im Kopf. Was zu schweigen von den anderen, die ich hier an dieser Stelle nicht erwähne. Die Musikstücke. Nicht die, da kommt ein klein bisschen, ein Fragment in die Erinnerung. Und von diesem Fragment, was gewissermaßen wie ein holographisches Bild das gesamte Bild enthält, wie bei einem Holo. Von diesem Fragment wird eine Erinnerung in Gang gesetzt, die sehr umfassend ist und sehr ausfüllend ist. So gibt es durch Krishnas Barmherzigkeiten verschiedene dieser spirituellen, ihr könnt es sagen, Udipans, auslösende Mittel oder stimulierende Mittel, die der Devotee hört, woraufhin Krishna dann in seinem Herzen Platz nimmt. Ein Udipan sind Krishnas Namen, die anderen Udipans sind Krishnas Eigenschaften, das dritte ist Krishnas Schmuckstücke, das vierte sind Krishnas transzendentale Spiele, das fünfte sind Dinge oder Personen oder Orte, die mit Krishna in unmittelbarer Beziehung stehen und das sechste sind Naturereignisse. Ich möchte euch ein Beispiel für das erste Udipan geben, nämlich die heiligen Namen. Zum Beispiel Radha Madhava. Das singen wir ja jeden Morgen. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Oder die heiligen Namen, wie sie in dem Lied Yashomati Nandan Brajavaranagara enthalten sind. Jemand, der diese heiligen Namen richtig studiert, wird, während er die heiligen Namen hört, plötzlich Radha Madhava in Vrindavan sehen. Oder sein Herz wird ausgefüllt werden von Kunja Bihari. Ihr habt ja noch gar nicht Radha Kunja Bihari alle gesehen. Die sind in dem kleinen Waldtempel dort den Fluss hoch in diese Richtung zu finden. Wunderschöne Deities in einem wunderschönen Waldtempel gehören auch zum Projekt dazu. Nicht? Wenn der Devotee diese heiligen Namen singt, sollte er meditieren über den Bedeutungsgehalt dieser Namen und sofort wird in seinem Herzen ein Bild von Krishna erscheinen. Man sieht es manchmal, wenn Devotees nach längerer Zeit und nach einer, sagen wir mal, längere Zeit wieder auf das Projekt kommen und Jalada Madhava singen, dann werden sie auf eigentümliche Weise bewegt und vielleicht kommen auch hier und da ein paar Diamanten, die aufblitzen in den Augen, also Tränen zum Vorschein. Nicht diese, das sind Udipans, Anregungen, sehr starke Anregungen, die heiligen Namen. Ich weiß, als Prabhupada einmal Radha Madhava gesungen hat, wurde er sprachlos. Sprachlos ist das falsche Wort. Sinnlos. Er wurde sinnlos. Er sang nicht mehr. Sein Singen kam zum Stillstand und für lange Zeit war es still um ihn. Nur, dass eine unglaubliche Atmo von ihm ausging. Atmosphäre. Eine unglaubliche Atmosphäre von ihm ausging, die uns in ihren Bann schlug. Und dann machte Prabhupada nach einer gewissen Zeit, so wie Prabhupada das nur machen kann, und machte die Augen auf. Mit einem kam er in unsere Wirklichkeit zurück. Nicht? Da hatten die heiligen Namen in ihm gewirkt und das Bild Krishnas war ganz in ihm drin. Wenn ihr heilige Namen singen wollt, möchte ich euch unbedingt ein Lied empfehlen, was wir in unserer Tradition morgens immer singen. Ich will mal sehen, ob ich es hier gerade für euch heraussuchen kann. Ja, ist sogar da, ist sogar hier 46. Seite 6. Vibhavari Shesha Alolakva Visha Nidrachari Uta Jiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Griva Nrishinga Vamana Shri Madhusurana Prajandanandana Shyama Putana Gatana Goita Pashatana Jaya Dasharati Rama. Die Nacht ist nun vorüber. Stimmt. Und schon zieht das Licht der Morgendämmerung auf. O ihr Jiva-Seelen, bitte erhebt euch und lasst den Schlaf hinter euch. Chantet nun die heiligen Namen Sri Haris, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er ist derjenige, der Befreiung gewähren kann. Mukunda. Murari. Rama, Krishna, Hayagriva, Narasimha, Vamana, Shimadusudana, Yashoda Dulal, Govinda Gopal, super, Vrindavan Purandara, Gopi Priyajana, Radhika Raman, Bhuvana Sundara Bhora. Ja, und so weiter. Dann wird es gesagt, derjenige, der Befreiung gewähren kann, der Feind des Dämons Mura, der höchste Genießer, derjenige, der allanziehend wirkt, der geliebte Sohn des Königs von Vrindavan, derjenige, der eine wunderschöne, schwärzliche Körpertönung besitzt. Mit großer Ekstase singen diese Devotees diese heiligen Namen des Herrn und erfahren dadurch in ihrem Herzen eine Sichtbarwerdung Krishnas. Das zweite Udipan ist etwas, was wir erfahren werden in den nächsten Tagen. Wir werden über Krishnas Eigenschaften hören. Und zwar werden wir über die Eigenschaften, seine inneren Eigenschaften hören. Was denkt Krishna eigentlich? Wir werden über seine Dankbarkeit hören, wir werden auch über Krishnas Worte hören. Wie sind seine Worte? Sie sind sehr heldenhaft und sie drücken in kürzester Zeit eine unglaubliche Weisheit aus. Wir werden über Krishnas Körper hören, wie die schwärzliche Hauttönung ist, wie er rote Lippen hat, so wie die Bimbafrucht. Wir werden hören, wenn ein kleines Blättchen auf Krishnas Körper fällt, dann verfärbt sich sein Körper ganz kurz, weil er sehr zart ist. Auf der anderen Seite werden wir aber hören, wie er so eine gewaltige Eisenfaust besitzt, dass er sie in den Rachen des Keshi-Dämons schlägt, der groß wie ein Berg ist, woraufhin der seine ganzen Zähne verliert. Und dann nimmt Krishna ihn mit seinem zarten Arm und wirft ihn 16 Kilometer in den Innenhof des König Kamsas, ihm direkt vor die Füße, als eine Art, naja, das war ja wohl nichts, dass du mir diesen Dämonen geschickt hast. Sehr heldenhafte Aktivitäten. Wir werden Krishnas Unglaubliche, die Eigenschaften wahrnehmen in seinem Wesen, und er wird uns näher kommen dadurch. Yes. Ich werde nachher in der Vorlesung heute Mittag heute Nachmittag, die wir noch zeitlich fixieren wollen, noch weiter sprechen über verschiedene Udipans. Aber ich möchte euch ganz entschieden bitten, es nicht mehr zu tolerieren, dass ihr euer Leben mit materiellen Wünschen versucht, glücklich zu machen. Denn diese materiellen Wünschen sind nichts als ein missglückter Versuch, der aufgrund von falschen Analysen beruht, das gottförmige Vakuum, was nur eben mit Krishna zu füllen ist, auszufüllen. Wir sollten in diesem Jamashtami wirklich Krishna bitten, vom Altar herunterzukommen. Wir sollten sagen, ich denke nicht, dass es gut ist, dass du nur auf dem Altar stehst in Goloka Dham. Du solltest bitte in mein Herz kommen und deine Lotusfüße da hinstellen. Ich werde sehr bemüht sein, das Herz ein bisschen zu fegen und ein bisschen klar Schiff dort zu machen, sodass du, das sag mal beim Segeln, also ein bisschen für Ordnung zu sorgen, sodass du gegenwärtig sein kannst. Hier gibt es ein Gebet, mit dem ich abschließen möchte, aus dem Yamuna Bhavavali. O Krishna! Oh ja. Solange sie sich in Mayas Gefängnis aufhalten, füllen die rebellischen Seelen ihre Herzen mit materiellen Dingen. Sie denken nur an Materie. In ihrem Herzen können sie nicht die spirituelle Welt sehen. Jetzt will ich mein Herz nehmen und das Schwert des hingebungsvollen Dienstes ergreifen und mit deiner Barmherzigkeit werde ich die Ketten der Materie durchtrennen, die mein Herz gefesselt halten. Dann soll mein Herz die Welt der Materie verlassen. Und ich will auf deine wunderschöne Form starren. Eine Form, die alles verspottet, was aus Materie besteht. Wunderschönes Gebet, ne? Yamunacharya. Yes. Ich wünsche euch alles nur erdenklich Gute in eurem ganz privaten, persönlichen Projekt, Krishna in das Herz reinzutun, sodass ihr dort das gottförmige Vakuum ein für alle Mal abdichten könnt. Hare Krishna. Abdichten. Jetzt haben wir 9:10 und extra 10 Minuten noch reserviert für Fragen und Antworten, die ihr vielleicht habt. Ist euch dieser Punkt mit den Udipans klar geworden? Schweigen, nein. Wir haben geschlafen. Wir haben nichts registriert.
Wenn ich meine Wand voll mit Bildern von Krishna mache, ist das auch schon Udipans?
Klar! Die Wand voll mit Bildern von Krishna machen. Und dann jeden Morgen die Bilder anschauen und dann diese Bilder mitnehmen in dein therapeutisches Leben. Unser Haridas ist ein Therapeut für Polizisten. Ja, unglaublich. Hat sich gemacht. Ja. Nicht nur Polizisten, auch andere, die wir in diesem Zusammenhang nicht erwähnen wollen, weil es ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Ja, Bilder, Deities. Und auch Naturphänomene, wenn du den Blitz siehst. Gestern gab es, glaube ich, nur einen Regenvorhang. Habt ihr Blitze gesehen? Ja? Wetterleuchten? Super. Nachts sogar. Ein Wetterleuchten. Wenn eine Regenwolke sieht mit einem Blitz, der darin leuchtet, dann sagt sich der Devotee, wow, Krishna ist wie die Monsunwolke und der Blitz, das ist sein Devotee. Und sein Pitambara heißt es, glaube ich, dieses gelb leuchtende Sache. Wenn Uddhava zum Beispiel eine solche Wolke sieht, dann macht er seine Ehrbietung und alle fragen ihn, Uddhava, was ist? Was hast du gesehen? Wir haben nichts gesehen. Er hat Krishna gerade gesehen. Damit diese Udipans wirken, muss man sich natürlich mit dem Thema Krishna ein bisschen beschäftigen. Das ist klar. Nicht genau wie dieses Beispiel mit dem Bergsteiger. Wenn der Bergsteiger sieht dann einen Haken, ein Kabinerhaken, wie heißen diese? Karabinerhaken. Und denkt sofort an den, sieht sofort den Mount Everest durch den Karabinerhaken. Wie heißt der Karabinerhaken? Super, ich weiß nicht, wie der aussieht, aber wir würden gar nichts zur Kenntnis nehmen. Oder der Musiker, wenn der eine Stradivari sieht, das ist eine Spezialvioline, nicht? Dann sieht er also die Welt der Musik sich eröffnen, weil er sich mit dem Thema befasst hat. So, wenn wir wollen, dass dieses sehr wirksame Mittel der Udipans in uns wirken kann, ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema Krishna beschäftigen. Durch aufrichtig suchendes Literaturverhalten, nicht, das wir lesen in den Schriften. Und dann kann das in uns wirksam werden. Ein sehr, sehr schönes Udipan sind die heiligen Orte. Vrindavan, Giriraj Govardhan. Die sind sehr, sehr powerful. Wenn man zu den heiligen Orten hinpilgert, nach Vrindavan kommt. Jeder, das merkt auch jemand, sogar ein Nicht-Devotee, weil da die Krishna-Shakti so stark ist, so gebündelt auftritt, merkt selbst ein Krishna-Devotee, hier bin ich ein Nicht-Krishna-Devotee. Unglaublich. Jetzt muss ich mich mit dem Krishna-Thema beschäftigen. Wo gibt es denn ein Buch hier über Krishna zu lesen? Das ist so powerful. Das geht so ins Herz rein, dass man sich dem nicht entziehen kann. In der Times of India wurde ich einmal interviewt, habe gesagt, weswegen soll man pilgern? Ich habe gesagt, weswegen soll man zu einer Steckdose gehen, weil man Strom braucht. So gibt es für unseren spirituellen Antrieb ebenfalls die Notwendigkeit, uns aufzuladen auf den Pilgerorten, wo eben große Kräfte wirken, die Kraft, die uns anzieht zu Krishna und die Kraft, die uns wegbewegt von Maya. Unglaublich, wie das wirkt. Ja, hier ist Herr Gora. Gut. Das ist gut. Schau da an, Andi. Wie man ganz bewusst an Anathas arbeitet, indem man sich über diese Anathas klar wird und dann Krishna bittet, gezielt an diesen Anathas zu arbeiten. Man kann das tun, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben eben ein Anatha, eine dunkle Wunschwolke erwähnt, den Lustkomplex. Da kann man das Pastime von Lord Balaram, von Pralambasura lesen, wie ein unglaubliches Pastime. Und dann betet man in diesem Fall nicht zu Krishna, sondern zu Balaram. Pralambasura war ein Demon, der eigentlich eine monsterähnliche Form hatte und der den Wunsch hatte, Krishna und Balaram zu erschlagen. So dachte er sich, ich nehme mir die beiden Brüder ich nehme mir sie besser einzeln vor. Ich muss erstmal Balaram von Krishna wegbringen und dann ihn in einem heimlichen Ort erschlagen und dann gehe ich auf Krishna. So er dachte bei sich in seinem Herzen, wie mache ich denn das? Und beobachtete, es sind ja mystische Wesen, die sich auch unsichtbar machen, diese Dämonen, beobachtete Krishna und Balaram und sah, dass an einem Tag ein Kuhhirtenjunge zu Hause blieb. Ich weiß nicht, ob er seine Geburtstagsfeier feierte oder es bestand ein Grund, warum der nicht da war. Und so nahm Pralambasura die Form von diesem zu Hause gebliebenen Kuhhirtenjungen an und spielte mit Krishna und Balaram. Und als sie sich in zwei Parteien, an diesem Tag sagte Krishna, der wusste, dass ein Dämon unter ihnen war, heute werden wir ein besonderes Spiel spielen. Alle Kuhhirtenjungen waren total Ohr. Ja, gern. Also wir werden uns in zwei Gruppen trennen und miteinander ringen. Und die Seite, die verliert, muss die Seite der Gewinner auf den Schultern tragen. Das ist das Spiel. Okay, und sie waren sofort bereit und zerrten und warfen und hebelten sich aus, bis dann stattfand. Balarams Seite war die Seite des Gewinners. So stieg dann Balaram auf die Schultern dieses Kuhhirtenjungen, der niemand anderes war als Pralambasura. Toll, sagte sich Pralambasura. Das hat ja wieder alle Erwartungen völlig unkompliziert geklappt. Ich habe jetzt den Balaram auf den Schultern und er lief also mit dem weg. Zuerst dachte Balaram, wie schön, der läuft sehr flott. Aber dann merkte er, dass er ihn irgendwo entführte, also ganz weit wegbrachte. Balaram saß dort. Obwohl er wusste, was geschah, spielte er den Unwissenden. In diesem Augenblick wurde Pralambasura, kam zurück in seine ursprüngliche Form. Also kam aus dieser Kuhhirtenform heraus, und es ist unglaublich, das müsste man mal verfilmen, wieder herauskam. War hoch aufgewachsen, mehrere Kilometer. Vishwanath Chakravarti Thakur sagte, dass Balaram in diesem Augenblick dachte, was für einen guten Ausblick ich von hier über Vrindavan habe. Ich habe ein Aerial View, einen, wie sagt man, aus der Vogelperspektive sehe ich das jetzt alles. Und er sah sein geliebtes Braj vor sich liegen, mit der Yamuna, die in der Ferne glitzerte, dem Govardhan-Hügel, und genoss die Aussicht für einen Augenblick. Und dann kümmerte er sich um die Sachen, die unmittelbar erledigt werden mussten, nämlich der Dämon, der jetzt versuchte, ihn runterzuzerren und zu beseitigen. Balaram hat ihn dann erledigt, diesen Dämon, indem er ihn einen starken Schlag versetzte auf die Stirn. Und das heißt, dass sich die Stirn öffnete wie ein gewaltiger Berg, der seine Schätze preisgibt. Also Mangan und Kobalt und so strömten aus ihm hervor. Also so ist es mit dieser Lust zum Beispiel. Es ist etwas, was sich uns selber präsentiert als unser größter Freund, wie der Kuhhirtenjunge. Sieht total apart aus, süß, ist in unserem besten Interesse. Und wir sind ganz davon überzeugt, dass das also gerade im Sommer, dass das andere Geschlecht also durchaus anziehende Früchte zum Pflücken hat, die ich dann in mich hineinschlinge. Nicht, aber na, es ist mehr doch so, dass es eine, dass es eben nicht das Vakuum im Herzen erfüllt, nicht das Vakuum, was nach Liebe ruft, nach Liebe zu Krishna und was sich in einer Verkleidung uns offenbart. So, was wir, was ein Devotee tut in der Chaitanya Sampradaya, er meditiert über dieses Lila, über diese Lilas, die und bittet Krishna oder in diesem Fall Lord Balaram in sein Herz zu kommen und dieses ganz spezifische Anatta, über das man sich bewusst geworden ist, aufzulösen und zu erlösen. Alle unerwünschten Angewohnheiten sind nichts anderes als der unbändige spirituelle Wunsch, der jetzt in eine Form gepresst ist, eine falsche Form, und der, die müssen erlöst werden von dieser Form. Gut, wir haben jetzt 9 Uhr erreicht. Hare Krishna, ich bin sehr froh, euch alle zu sehen und glaube, dass sich das noch anfühlt. Ich habe 2 ganz bescheidene Bitten. Ich könnte mir dann vorstellen, dass Gaurabhavini uns vielleicht eine Orientierung noch geben wird. Es ist so, dass wahrscheinlich viele Gäste kommen werden. Wir hoffen jedenfalls darauf, diese Gäste bei uns zu Hause empfangen zu dürfen auf diesem Projekt. Ich möchte euch alle bitten, diese Gäste ein bisschen zu helfen, eine Orientierung zu finden. Man sieht das immer wieder, dass Leute ankommen und sich wirklich nicht so richtig wissen, wo ist nun alles, wie ist alles und so weiter. Bitte kümmert euch um diese Gäste liebevoll. Ich sah das gestern nach dem Sonntagsprogramm, da gingen 2 so raus und die wussten gar nicht, was sie tun sollten. Die schauten dann wie festgenagelt an ein langweiliges Blatt, was nicht und studierten das, weil sie nicht wussten, wir sind manchmal ein bisschen überfordert über diese Energie, die entsteht, wenn viele Menschen zusammen Krishna verehren. Da ist ja eine unglaubliche Energie dann da, eine menschliche, die feinsinnige Menschen sofort spüren können und die manchmal fast ein bisschen stark für sie ist. Und deswegen möchte ich euch ganz herzlich bitten, ein offenes Auge und ein offenes Ohr für unsere Gäste zu haben, die ja auch Krishnas Erscheinungstag mitfeiern möchten, genauso wie ihr auch. Also, dass man da ein bisschen darauf Rücksicht nimmt. Der Rücksicht ist gar nicht das Wort, was ich gebrauchen möchte in diesem Zusammenhang, dass man einfühlsam sich um diese Menschen kümmert. Und das Zweite, was ich euch gerne sagen möchte, wir müssen noch irgendwie festlegen, wie das mit dieser Vorlesungsreihe ist. Da komme ich gleich zu Gaurabhavini. Willst du vielleicht hierher kommen, Gaurabhavini? Wissen wir schon, also ich weiß es nämlich noch nicht. Wann meine. Wie haben wir das? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Vihadi. Gopi dana vallava giri varadadi. Gopi dana vallava giri varadadi. Yasoda nandana praja janarandana. Yasoda nandana praja janarandana. Yamuna Tiravana Sadi. Yamuna Tiravana Sadi. Jaya Radha Madhava Kunya Vihade. Jaya Radha Madhava Kunya Vihade. Gopidana Vallava Giri Varadhari. Gopidana Vallava Giri Varadhari. Yasoda nandana vraja janarandana. Yasoda nandana vraja janarandana. Yamuna tiravana Sadi. Yamuna Tiravana Sadi. Jaya Radha Madhava Kunya Vihare. Jaya Radha Madhava Kunya Vihare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Wir werden heute einen schönen Text aus dem Bhagavatam lesen, und zwar den ersten, es steht im ersten Kanto, Kapitel 8, Text 31. Gorahari, kannst du mir meine Lesebrille irgendwo finden? Ach, wenn man alt wird, das ist so enttäuschend für die Augen. Hier.